Das bedeutet, was im Arbeitsvertrag steht, sollte dann auch wirklich der Job sein, den man macht. Manchmal stimmt das ja auch nicht überein und man sollte sich am besten nochmal ein Zwischenzeugnis geben lassen und
auch aufgepasst, Zwischenzeugnis, bevor man in die Elternzeit geht.
Ja. Ah, genau. Also das ist, man hat einen Anspruch darauf. Mhm. Ne? Und das Gute ist, in einem Zwischenzeugnis wird nochmal ganz klar festgehalten, also wo man genau arbeitet, welche Tätigkeiten man ausübt. Und dann hat man natürlich auch eine Grundlage, um zu sagen, nach der Elternzeit, so guckt mal, hier habt ihr doch ganz genau runtergeschrieben, was ich für Aufgaben mache. Mhm. Wieso muss ich denn jetzt was anderes machen für den Fall, dass man dann vielleicht da Diskussionen hat dazu. Ne? Mhm. Und ich empfehle auch immer, eine Jobbeschreibung sich ruhig geben zu lassen. Das stellen wir auch immer wieder fest, dass sie fehlen. Und alles, was deine Tätigkeit konkretisiert, hilft dir beim Wiedereinstieg.
Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Nach der Elternzeit zurück in den Job? Was ist dabei zu beachten? Welche Pflichten hat mein Arbeitgeber? Welche Rechte habe ich als Arbeitnehmerin und Elternteil? Was ist eigentlich Elterndiskriminierung und woran erkenne ich sie? Wie kann ich mich davor schützen? Diese super aktuellen und spannenden Fragen besprechen wir in dieser Folge mit Sandra Runge, vielen bekannt als Smart Mama. Sie ist Rechtsanwältin, Zweifachmama, Gründerin eines Coworking Spaces, der eine Kita mit einem Coworking verbindet, und Autorin von Don't Worry, Be Mommy, einem Rechtsratgeber für Eltern. In ihrem Blog Smart Mama klärt sie Frauen und Familien über Mütter-, Eltern- und Kinderrechte auf. Im Januar hat sie die Initiative Pro Parents gegründet, eine Initiative gegen Elterndiskriminierung am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
Hallo, liebe Sarah.
Super schön, dass du da bist. Ich habe es ja jetzt schon eine Weile probiert.
Ja, war viel zu tun, leider.
Und ja, vor allem toll, dass wir uns jetzt endlich auch mal hier persönlich treffen können.
Ja, sehr schön, dass es geklappt hat.
Sage mal, wo kommt denn eigentlich deine Leidenschaft für die Eltern-, Kinder- und Familienrechte her?
Ja, das hat natürlich ganz viele Gründe. Also zum einen, wenn man selbst Mutter wird, verändert sich wahnsinnig viel im Leben. Natürlich auch das, was das Ganze rund ums Thema Arbeiten betrifft. Und durch meinen Job als Anwältin habe ich dann plötzlich gemerkt, wie wichtig auch die ganzen rechtlichen Themen sind. Und ich habe natürlich auch am eigenen Leib bemerkt, wie schwer es ist, wieder in den Job einzusteigen, insbesondere nach der Geburt von meinem großen Sohn, der jetzt 11 Jahre ist. Und dann habe ich mich sehr intensiv mit den rechtlichen Fragestellungen rund um Elternzeit, Elterngeld, Mutterschutz beschäftigt und mache das jetzt schon seit 10 Jahren und mit natürlich sehr viel Leidenschaft, weil ich einfach merke, dass an der Stelle noch wahnsinnig viel getan werden muss.
Mhm, ja. Wie viele Eltern wenden sich eigentlich so an dich mit diesen Fragen? Die haben einen Wiedereinstieg in den Beruf und das ist alles ein bisschen holprig. Wie viele kannst du das so Pi mal Daumen sagen?
Ja, also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also ich würde sagen, dass ich schätzungsweise bestimmt bis zu 1000 Fälle beraten habe rund um diesen Kontext. Und dadurch, dass ich natürlich auch sehr gerne und sehr viel in den sozialen Netzwerken unterwegs bin und natürlich auch durch meinen Blog, gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge kleine Fragen, die mir gestellt werden oder Hilfestellungen, die ich dann so nebenbei einfach mache. Und also deswegen, ich kann es tatsächlich kaum überschauen. Es ist schon wirklich sehr, sehr viel.
Ja, wow. Und so zu den formalen Sachen, wie lange können eigentlich beide Eltern denn in Elternzeit gehen?
Also man hat gesetzlich einen Anspruch auf bis zu 3 Jahre, und zwar Mütter und Väter. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das immer nochmal betont. Und pro Kind auch, ne? Also man kann bis zu 36 Monate pro Kind in Elternzeit gehen.
Und wie lange muss man das vorher beantragen?
Das kommt so ein bisschen aufs Alter drauf an. Also bei einer Elternzeit unter 3 Jahren sind es 7 Wochen vor Beginn und zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr sind es 14 Wochen.
Und diese Aufteilung, wer wann Elternzeit nimmt, sind die gleichen Fristen, ja?
Genau, also das kann man natürlich sich überlegen und entscheiden. Man kann die Elternzeit auch aufteilen, also in bis zu 3 Abschnitte. Und man kann natürlich auch sagen, dass man beispielsweise im 1. Lebensjahr in Elternzeit geht und dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht wenn die Einschulung stattfindet. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar Regeln, die man einhalten muss. Aber generell kann man das natürlich auch je nach Bedürfnissen in der Familie aufteilen.
Und wie und wann kommuniziere ich dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin die Schwangerschaft überhaupt?
Also das kann man sich natürlich auch ganz individuell überlegen, was da Sinn macht. Ich würde es meistens nicht vor dem 3. Monat kommunizieren, weil da ist natürlich auch noch eine Schwangerschaft sehr sensibel und muss man dann eher überlegen, ob man das dann wirklich, wenn sich so richtig sicher anfühlt, würde ich das machen. Und dann muss man so ein bisschen unterscheiden. Also wenn man gefährliche Arbeiten ausübt, zum Beispiel im Gesundheitsbereich mit Röntgenstrahlen oder ähnlichem, dann würde ich das vielleicht sogar tatsächlich noch früher kommunizieren, weil dann muss der Arbeitgeber ja auch Schutzmaßnahmen einleiten, was ja ganz wichtig ist, nach dem Mutterschutzgesetz zum Schutz des ungeborenen Kindes und der Mutter. Und dann kann es natürlich sein, dass zum Beispiel, manche gehen ja sofort in Beschäftigungsverbot. Mhm. In solchen Fällen würde ich sehr früh kommunizieren. Und es kann natürlich auch Fälle geben, da sollte man lieber ein bisschen warten. Also wenn man zum Beispiel gerade befördert wurde oder Gehaltsverhandlungen anstehen, da würde ich vielleicht eher ein bisschen warten, so als kleinen Tipp. Und natürlich,
das darf man, ja?
Ja, also es gibt keine Regel, also oder keine gesetzliche Vorgabe, die lautet, du musst das innerhalb von XY-Wochen deinem Arbeitgeber mitteilen und du kannst das auch ganz normal mündlich machen, ne? Und ich würde natürlich schon noch ein bisschen gucken, dass man je nach Planung und Perspektive sich da mit dem Arbeitgeber zu einem guten Gespräch hinsetzt und einfach ganz, ganz normal darüber redet und vielleicht auch ein bisschen schon überlegt, was ist jetzt zu tun und was ist wichtig, ne?
Und da dann auch schon mal die Rückkehr anspricht, oder?
Das kann man machen, aber es gibt auch einige Frauen, die das machen, aber man muss natürlich... Es gibt aber auch einige, die wollen damit sicherlich noch mal warten, weil du weißt ja noch gar nicht, wie du planst. Und das ist ja schon ein sehr langer Zeitraum, der eventuell noch vergehen kann. Aber ich würde mir da keinen Stress machen, aber natürlich kann man auch schon mal so ein bisschen grob überlegen und einfach auch noch mal schauen, was sind so ein bisschen die Bedürfnisse von beiden Seiten.
Mhm. Nochmal in puncto Rückkehr wieder an den Arbeitsplatz. Inwiefern muss denn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin da auf meine Wünsche oder Forderungen eingehen? Oder welche Rechte habe ich? Also zum Beispiel, ich habe eine bestimmte Position, die ist auf Vollzeit ausgelegt. Habe ich denn ein Recht sozusagen genauso diese Tätigkeit weiterzumachen? Oder wie sieht es aus?
Ja, also man muss sich immer bewusst machen, man hat ja ein Arbeitsvertrag, der gilt ganz normal während der Elternzeit weiter. Ich nehme immer gern das Bild vom eingefrorenen Vertrag, dass der wie in so einer Tiefkühltruhe ist und der wird dann wieder aufgetaut. Und das heißt, es lebt alles auf, was in diesem Vertrag drinsteht. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auf erstmal grundsätzlich den gleichen Arbeitsplatz auch wieder zurückkehren muss. Das steht leider nicht so ganz konkret in unseren Gesetzen, aber das ergibt sich aus unseren Gesetzen. Und wenn dieser Arbeitsplatz nicht mehr da ist, dann muss es ein gleichwertiger sein. Und das wiederum ist natürlich ein bisschen Auslegungsfrage und ergibt sich dann auch aus dem Arbeitsvertrag. Aber ich finde es wichtig, dass man insbesondere, wenn man in die Elternzeit geht, ganz klar geregelt hat und auch schriftlich fixiert hat, was man eigentlich gerade tut. Das bedeutet, was im Arbeitsvertrag steht, sollte dann auch wirklich der Job sein, den man macht. Manchmal stimmt das ja auch nicht überein und man sollte sich am besten nochmal ein Zwischenzeugnis geben lassen und
Auch aufgepasst, Zwischenzeugnis, bevor man in die Elternzeit geht.
Ja. Ah, genau. Also das ist, man hat einen Anspruch darauf. Mhm. Ne? Und das Gute ist, in einem Zwischenzeugnis wird nochmal ganz klar festgehalten, also wo man arbeitet, welche Tätigkeiten man ausübt. Und dann hat man natürlich auch eine Grundlage, um zu sagen, nach der Elternzeit, so guckt mal, hier habt ihr doch ganz genau runtergeschrieben, was ich für Aufgaben mache. Mhm. Wieso muss ich denn jetzt was anderes machen für den Fall, dass man dann vielleicht da Diskussionen hat dazu. Ne? Mhm. Und ich empfehle auch immer eine Jobbeschreibung sich ruhig geben zu lassen. Das stellen wir auch immer wieder fest, dass sie fehlen. Und alles, was deine Tätigkeit konkretisiert, hilft dir beim Wiedereinstieg.
Ja, weil das kommt jetzt auch nicht so selten vor, ne? Dass man dann eine andere Tätigkeit ausüben
muss. Ja, also ich glaube, man muss es auch ein bisschen realistisch sehen, wenn man jetzt 1, 2, 3 Jahre aussetzt, dann, klar, hat sich in der Zeit so ein Unternehmen häufig verändert, ne? Und ich finde es dann nur wichtig, dass man irgendwo fair bleibt und dass man gemeinsam guckt, wo ist denn jetzt vielleicht ein neuer Platz. Also, dass es Veränderungen gibt, ich glaube, da muss man sich realistischerweise schon drauf einstellen. Die Frage ist dann natürlich nur, wo finde ich dann meinen Platz? Ne? Und aber auch so, dass ich nicht einen Karriererückschritt mache oder degradiert werde.
Mhm. Bist du noch auf der Suche nach einem Rückbildungskurs? Der Online-Rückbildungskurs von Kelea hilft dir, Beckenbodenbeschwerden vorzubeugen und aktiv den Beckenboden und deine Mitte zu stärken. Nacken- und Rückenschmerzen zu lindern und den Rücken zu entspannen und dich nach der Geburt wieder fit zu fühlen. Trainiere mit effizienten Übungen und hilfreichen Tipps unserer Hebamme Helene Mulso jederzeit und überall. Der Kurs wird bereits von vielen Krankenkassen erstattet. Du findest den Online-Rückbildungskurs auf www.kelea.de.
Gibt es noch irgendwelche Formalien, die da erfüllt sein müssen, irgendwelche Anträge für die Rückkehr?
Also ich empfehle immer, ein Wiedereinstiegsgespräch zu führen, idealerweise so 3 Monate vor dem Wiedereinstieg. Wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin das nicht von sich aus anbietet, würde ich das einfordern. Und es ist jetzt aber nicht so, dass man sich nochmal speziell ankündigen muss, weil wie gesagt, der Arbeitsvertrag taut wieder auf, der ist in Kraft. Und es macht aber immer Sinn, natürlich im Kontakt zu bleiben und zu schauen, dass man wieder schnell ins Gespräch kommt. Wenn man allerdings zum Beispiel seine Arbeitszeit verringern möchte, Teilzeit oder ähnliches, da gibt es natürlich Formalien und Fristen, die man beachten muss. Das muss man dann schriftlich anmelden. Und ja, aber sonst grundsätzlich geht es eigentlich so weiter wie davor.
Also genau, da hätte ich jetzt ein Recht darauf, wenn ich sage, nee, also 40 Stunden geht nicht, geht auch gar nicht wegen der Betreuungssituation zum Beispiel, dass ich sage, ich reduziere einfach und möchte aber trotzdem die gleiche Stelle ausüben, zur Not sonst Jobsharing machen, das ist ja auch immer beliebter eigentlich, ne?
Ja, also bei der Teilzeit ist es so, man muss ein bisschen unterscheiden, ob das eine Teilzeit während der Elternzeit ist. Also man kann ja zum Beispiel 2 Jahre in Elternzeit gehen, 1 Jahr aussetzen und 1 Jahr in Teilzeit wieder einsteigen. Oder ob man nach der Elternzeit in Teilzeit gehen möchte. Und man hat, also bei der Elternzeit in Teilzeit in Elternzeit, sorry, hat man nur einen Anspruch, wenn das Unternehmen mehr als 15 Mitarbeiter hat. Und man muss wissen, der Anspruch kann immer aus dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden. Also es ist nicht ganz so einfach mit der Teilzeit, leider. Mhm. Aber man muss natürlich schauen und ich würde auch da an der Stelle versuchen, Arbeitszeitmodelle, die als Familie passen und wichtig sind, ruhig mal ganz offen auch mit dem Arbeitgeber zu besprechen. Wenn er dann aber einverstanden ist, dann ganz schnell sich schriftlich nochmal geben lassen. Weil daran, also das merke ich halt häufig oft in meiner Beratungspraxis, dass dann Mandantinnen zu mir sagen, ja, aber das wurde mir doch vor einem Jahr versprochen, dass ich in Teilzeit komme. Dann frage ich, naja, und gibt es dazu irgendwas? Habt ihr das schriftlich fixiert? Mhm. Ne? Mhm. Nee, der Vorgesetzte ist leider nicht mehr da.
Ah,
also das okay. ist so ein Klassiker. Ne? Also deswegen ruhig auch immer dieses schriftlich fixieren, auch wenn es so ein bisschen altmodisch formal klingt, aber es ist einfach wichtig, weil im Zweifel muss man dann die E-Mail rausholen oder eine Vereinbarung oder ein Schriftstück, auf dem steht, ja, also 20 Stunden. Pro Woche nach dem Wiedereinstieg sind okay. Ne?
Mhm. Und gibt es irgendwelche Pflichten des Arbeitgebers, was die Rückkehr an den alten Arbeitsplatz angeht?
Also er muss die Stelle natürlich, also er muss sie nicht frei halten, er kann natürlich eine Vertretung oder ähnliches einstellen, aber grundsätzlich hast du diesen Anspruch, wieder zurückzukehren. Mhm. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht mehr möglich ist, weil zum Beispiel eine Abteilung ausgelagert wurde oder ähnliches, dann muss er einen gleichwertigen Job, muss er dir dann anbieten.
Mhm.
Ja, und das ist natürlich schwierig, häufig auch als Auslegung. Ne? Also geht es um Personalverantwortung, geht es um Budgetverantwortung, die Art der Tätigkeit, die Ausbildung, die dafür erforderlich ist. Und da muss man natürlich ganz konkret dann drauf gucken. Mhm. Und nicht selten passiert es aber leider, dass man dann etwas bekommt, was da nicht so passt oder mit dem man nicht so happy ist. Und das sind dann natürlich leider häufig Szenarien, bei denen es dann passieren kann, dass man dann sich irgendwie einigen muss, wie es weitergeht.
Ja. In puncto Kinderbetreuung, gibt es da irgendwelche Verpflichtungen durch den Arbeitgeber und wie sieht es zum Beispiel aus? Kann das Kind auch mal mit zur Arbeit gebracht werden in bestimmten Fällen?
Ja, also das ist klar mal häufig ein Dilemma, dass man in Situationen kommt, Kita ruft an oder irgendwas, Kind muss abgeholt werden oder Kita streikt, das ist auch so ein Klassiker, ne? Beim kranken Kind, klar, sollte man jetzt natürlich nicht unbedingt das Kind mit zur Arbeit nehmen, aber also was man wissen muss, die Kinderbetreuung geht natürlich immer vor, ist ja klar. Ne? Mhm. Also im Zweifel muss man seinen 3-jährigen Sohn beaufsichtigen. Das heißt, man hat natürlich, wenn jetzt wirklich ein Notfall ist, wie zum Beispiel Streik oder ähnliches oder irgendwie ein Wasserschaden in der Kita, dann hat man natürlich einen Anspruch darauf, dass man das Kind betreuen darf und auch der Arbeit fernbleiben darf. Mhm. Die Mitnahme des Kindes muss man dann mit dem Arbeitgeber absprechen. Da gibt es jetzt kein Gesetz oder sowas, in dem das drinsteht, dass man das machen darf. Ich glaube, das kommt auch sehr stark auf die Tätigkeit an. Ne? Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, in der Arztpraxis arbeitet oder, keine Ahnung, vielleicht im Supermarkt, dann ist sowas schwieriger, als wenn man jetzt natürlich...
Oh ja,
ja, ich stelle mir das gerade so vor mit den Überraschungseiern oder irgendwas. Oh. Genau. Nein, aber nur um ein paar Beispiele zu bringen, ne? Weil die Jobs sind ja unterschiedlich. Oder wenn man in der Produktion oder irgendwo arbeitet, ist es natürlich nicht möglich. Aber wenn man jetzt ein Bürojob hat und eigentlich nur mit seinem Laptop arbeitet, dann und das Kind nebenan Bilder ausmalt, ist das, glaube ich, total okay.
Gibt es denn sonst irgendeine Verpflichtung, da auch Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen? Eigentlich nicht. Ne? Es gibt ja manche Arbeitgeber, die sozusagen auch Kita-Plätze, so Kontingente haben, und das ist aber wahrscheinlich ein zusätzliches Angebot, ne?
Ja, also ich würde mir das manchmal schon wünschen, weil ich irgendwo denke, dass natürlich auch die Arbeitgeber ein Interesse an der Kinderbetreuung haben, und irgendwo sitzen ja alle in einem Boot. Also ich fände das gar nicht schlecht, wenn es da eine Art Verpflichtung gäbe, ab einer gewissen Unternehmensgröße zu sagen, ja, also ihr müsst irgendwie gucken, dass ihr Kita-Plätze schafft, ja. Ob das jetzt auf dem eigenen Gelände ist oder woanders, fände ich gar nicht schlecht. Aber es gibt also aktuell dazu keine Verpflichtung. Aber es gibt natürlich schon immer mehr Unternehmen, die Betriebskitas machen oder solche Angebote dann geben oder Kontingente haben in Kitas, damit Mitarbeiter leichter Plätze bekommen. Ne?
Und zum Wiedereinstieg und Stichwort Stillen, ja? Also wenn ich wieder anfangen will und ich stille mein Kind noch, möchte auch gerne weiter stillen, habe ich da ein Recht darauf, und wie ist das möglich?
Ja, also Stillen ist natürlich geschützt, das ist auch im Mutterschutzgesetz natürlich eines der ganz wichtigen Rechte von Müttern, die geschützt werden müssen. Natürlich auch im Sinne des Kindes, ist ja klar. Und wir wissen ja alle, dass Stillen sehr gut ist und wird ja auch regelmäßig von den ganzen Gesundheitsinstitutionen, Stillkommission und WHO empfohlen. Das heißt, also man hat natürlich Anspruch auf Stillen und auf Stillpausen. Und ich kenne tatsächlich Freundinnen, die sich dann das Baby immer ins Büro bringen lassen haben vom Papa, fand ich eigentlich ganz cool. Und es kommt so ein bisschen auf die Arbeitszeit an. Und zwar, wenn man wenn man mehr als 4,5 Stunden arbeitet, dann sind es 45 Minuten. Und ansonsten bei mehr als 8 Stunden sind es 2x45 Minuten. Also das sind diese Anspruche, diese Stillpausen, die man hat. In der Praxis läuft es aber natürlich so ab, dass man dann halt einfach guckt, wie das Bedürfnis ist. Und ich denke, das kann man dann auch schaffen, das irgendwo mit den Arbeitszeiten zu vereinbaren. Aber das sind Stillpausen, auf die man einen Anspruch hat.
Die kann man dann abziehen, die muss ich nicht nacharbeiten.
Nein, nein, nein.
Das ist das schon mal ganz gut. Ja. Okay, ja, sehr schön. Ich möchte nochmal auf das Thema Teilzeit zu sprechen kommen. Kannst du da nochmal genauer erklären, was es da alles für verschiedene Modelle gibt?
Ja, genau. Wir hatten es ja eben schon mal kurz angerissen. Also man muss so ein bisschen unterscheiden, ist das eine Teilzeit, die während der Elternzeit stattfindet oder außerhalb der Elternzeit? Die meisten machen natürlich oder planen häufig eine Teilzeit in Verbindung mit der Elternzeit. Das bedeutet, wie gesagt, so ein Klassiker ist 2 Jahre, ein Jahr komplett aussetzen und dann im zweiten Elternzeitjahr mit 30, 20 oder 25 Stunden wieder einsteigen. Und in dem Fall muss man auch einen Teilzeitantrag stellen, und das Unternehmen muss mehr als 15 Mitarbeiter haben. Und dann hat der Arbeitgeber 4 Wochen Zeit, sich zu melden. Und viele melden sich in der Zeit nicht. Und dann ist dieser Teilzeitantrag durch. Mhm. Und wenn er das ablehnen möchte, was er kann, dann kann er das aus dringenden betrieblichen Gründen tun. Und das ist natürlich schon in der Praxis auch häufig ein Streitpunkt, weil häufig sieht man das nicht so ein oder sagt, dass diese dringenden betrieblichen Gründe eigentlich gar nicht stichhaltig sind. Und da muss man sich natürlich so ein bisschen überlegen, dann kommt man in eine schwierige Situation, weil man müsste es dann streng genommen einklagen, was schwierig ist, finde ich, wenn man in einem laufenden Arbeitsverhältnis ist. Und was viele aber nicht wissen, ist, dass man sich in dieser Zeit zum Beispiel arbeitslos melden kann oder sich auch einen Nebenjob suchen kann. Also du darfst ja theoretisch auch während der Elternzeit bei einem anderen Arbeitgeber arbeiten.
Aha.
Mhm. Ja, das wissen viele nicht. Aber das kann man durchaus machen. Das muss man dann auch beantragen. Und ist ja vielleicht auch mal eine Chance, um irgendwo mal reinzuschnuppern und auch diese Elternzeit zu nutzen, um sich mal ein bisschen beruflich umzuschauen. Ne?
Das kann also kein Kündigungsgrund sein.
Nein, also so einfach nicht. Und du hast ja auch den Sonderkündigungsschutz während der Elternzeit, auch schon während der Mutterschutzfrist, also oder Schwangerschaft. Also Frauen haben ja ab dem ersten Tag der Schwangerschaft schon diesen Sonderkündigungsschutz, mit dem ein Kündigungsverbot einhergeht. Bei Vätern ist es ein bisschen anders. Das beginnt dann vor der Elternzeit, wenn die Elternzeit anmelden. Und diesen Schutz hast du dann komplett bis zur gesamten Elternzeitphase. Und da ist der Grundsatz Kündigungsverbot und eine Kündigung nur mit behördlicher Genehmigung.
Das heißt also, wenn Teilzeit nicht möglich ist, ich möchte aber Teilzeit arbeiten, kann ich mir was anderes suchen und sobald ich dann wieder Vollzeit arbeiten kann und meinem vorherigen Arbeitgeber wieder zur Verfügung stehen kann, habe ich einen Anspruch darauf, diese Position, diese Arbeitsstelle zurückzubekommen.
Genau, also das passiert auch häufig, dass man dann so zwischendurch quasi woanders arbeitet, was ich eigentlich auch mal ganz spannend finde. Und es passiert ja auch sogar manchmal, dass man da so reinschlittert in eine neue Beschäftigung, weil ich natürlich auch merke, bei vielen kommt man ja an so einen Punkt und überlegt, passt dieser Job überhaupt noch zu mir, passt er zu unserer Familie? Ne? Also wenn man plötzlich Kinder hat, verändert sich sehr vieles und natürlich auch manchmal die ganze Planung. Mhm. Ne? Also was mache ich für einen Job, wo will ich mich hinentwickeln? Und das ist halt oft auch eine Zäsur.
Ja. Mhm. Ja. Wo liegen denn eigentlich die größten Unterschiede? Du hast es ja schon mal gesagt, dass Väter, wenn die zurückgehen oder die Partner, nicht die gleichen Rechte haben wie die Mutter oder nicht den gleichen Schutz vielleicht auch, Kündigungsschutz. Wo liegen denn da die Unterschiede jetzt in Bezug auf Elternschutz und Elternrechte?
Also der größte Unterschied ist natürlich erstmal, dass das Mutterschutzgesetz auf Mütter anwendbar ist. Ist ja klar, weil das ist natürlich sehr stark bezogen auf die Schwangerschaftszeit und auf die Stillzeit und die Geburt. Und das sind natürlich alles Regelungen, die jetzt, liegt allein schon in der biologischen Logik, nicht auf Väter anwendbar sind. Wobei es da immer mal wieder Diskussionen gibt, ob man tatsächlich auch Freistellungen direkt nach der Geburt für Väter einführt, was ich eigentlich auch ganz gut fände. Also wenn man so eine Art Vaterschutz, ich will es jetzt nicht Urlaub nennen, weil sie sollen ja was tun, sondern eher also auch so eine Art Freistellung bekommen, direkt nach der Geburt für 10 Tage, um die Mutter zu unterstützen. Sowas fände ich zum Beispiel sehr gut bei 100%iger Lohnfortzahlung. Mhm. Aber da sind wir noch nicht so weit. Und ansonsten, die Elternzeitregelungen unterscheiden sich ansonsten nicht. Also die gelten für beide Eltern und auch das Elterngeld. Ne? Also das sind ja Regelungen, die gelten sowohl für Mütter als auch für Väter.
Ja, aber zum Beispiel dieser Kündigungsschutz, das haben ja Väter nicht.
Genau, also den haben sie auch, aha, auch während der Elternzeit. Mhm. Aber natürlich, da der Kündigungsschutz bei Müttern schon ab der Schwangerschaft beginnt, ist es natürlich ein anderer Zeitraum. Ne? Mhm. Also mit der Geburt des Kindes beginnt jetzt zum Beispiel nicht automatisch ein Vaterkündigungsschutz, sondern erst dann, wenn ein Vater Elternzeit anmeldet.
Ich mache jetzt einfach mal so ein Worst Case auf.
Also, nein!
Doch, wollte ich jetzt gerne mal wissen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ein Partner gerne oder Vater in Elternzeit gehen möchte und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin wollen das aber nicht bewilligen und wenn es da jetzt zum Eklat kommt, kann es dann zu einer Kündigung kommen?
Also natürlich, es kann immer eine Kündigung geben. Also ein Arbeitgeber kann ja auch immer eine Kündigung einfach schreiben und überreichen. Und was tatsächlich bei Vätern häufig passiert, ist, dass dann auch sowas nicht gerne gesehen wird. Ne? Also eine Elternzeit, die zum Beispiel, also länger als 2 Monate geht. Also ich finde es immer schade, dass Väter so in diese Schiene, diese 2 Monate nehmen sie und mehr nicht. Es gibt inzwischen aber auch Väter, die wollen länger gehen. Und das ist natürlich immer noch ein bisschen was Besonderes, was leider noch nicht selbstverständlich ist. Und da kann es natürlich schon sein, dass ein Arbeitgeber auch reagiert. Und wenn der dann aus der Elternzeit wiederkommt, dann eine Kündigung auf dem Tisch hat. Also das kann schon passieren. Also das ist auch schon Vätern
da
passiert.
Da kann man sich auch nicht dann schützen.
Dann, also natürlich, es kommt auf die Unternehmensgröße an. Du kannst natürlich immer eine Kündigungsschutzklage einreichen. Das kannst du immer tun. Und dann muss der Arbeitgeber ja einen Grund finden, warum man dir gekündigt hat. Ne? Also dringende betriebliche Gründe, verhaltensbedingte oder personenbedingte Gründe. Das gilt allerdings erst auch wieder ab einem Unternehmen von mehr als 10 Mitarbeitern. Ne? So. Das sind die Regelungen, die unabhängig jetzt von der Elternzeit gelten. Ne? Also da kannst du schon auch rechtlich dagegen vorgehen. Aber ob das dann erfolgreich ist, das entscheidet sich dann vor Gericht.
Spannend. Ja, und nochmal eine Frage zur wirklich Elterndiskriminierung. Welche Formen von Elterndiskriminierung gibt es denn eigentlich und in welchen Bereichen treten die auf, deiner Meinung nach?
Also ich beobachte das aus meiner Arbeit, dass es hauptsächlich oder sehr stark beim Wiedereinstieg, insbesondere bei Müttern, passiert, dass es dann häufig zu Versetzungen kommt, zu Degradierungen leider auch. Also das heißt, man hat plötzlich einen anderen Job, einen anderen Titel, weniger Verantwortung, weniger Perspektiven. Dann natürlich auch Kündigungen, die passieren. Aufhebungsverträge zähle ich auch so ein bisschen dazu, obwohl man die natürlich, wenn man damit einverstanden ist, unterzeichnet man die und ist irgendwo damit einverstanden. Aber häufig wird ja auch Druck ausgeübt. Und dann gibt es natürlich auch die Dinge, die auch sehr häufig vorkommen, dass man natürlich sofort in eine Schublade gesteckt wird, wenn man seine Schwangerschaft verkündet. Ne? Das ist halt leider so. Ne? Man hat dann gefühlt manchmal wie so einen Stempel auf der Stirn, dass man jetzt weniger leistungsfähig ist und ständig ausfällt. Und mit diesen Vorurteilen muss man dann schon kämpfen. Und da hatte ich zum Beispiel neulich einen Fall, da ist eine Mutter, die wurde gerade eingearbeitet in eine neue Position, sollte ein sehr verantwortungsvolles Projekt übernehmen, hat dann ihre Schwangerschaft verkündet und hat man das komplett abgebrochen. Ne? Und das finde ich schwierig. Also, oder eine andere ist während der Elternzeit ausgeschlossen worden von einem Fortbildungsprogramm, weil sie in Elternzeit ist. Ne? Wow. Also sowas ist natürlich sehr schwierig und ich finde das sehr traurig, dass das immer noch vorkommt. Aber und das ist ein strukturelles Problem, was wir haben.
Ja, und deshalb habt ihr jetzt auch die Petition ins Leben gerufen, ne?
Genau, wir haben letztes Jahr habe ich mit Karline Wenzel zusammen Pro Parents gegründet. Das ist eine Initiative gegen Benachteiligung von Eltern im Job. Auslöser war natürlich so ein bisschen auch die Corona-Krise. Und wir haben das Ziel, dass Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in unserem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz anerkannt wird. Das ist unser Antidiskriminierungsgesetz, um einfach eine gesetzliche Grundlage zu haben, auf die man sich stützen kann, wenn man solche Erfahrungen macht. Wobei es uns da weniger darum geht, dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen verklagt werden, sondern eher darum, dass sich Unternehmen das zum Anlass nehmen, familienfreundlich auszugestalten und andere Anreize da nochmal gesetzt werden. Ne? Also, dass man dann doch Unternehmen mehr in die Pflicht nimmt.
Ganz kurz nochmal zum Stichwort Eltern in der Corona-Krise, weil du gesagt hast, dass da eigentlich die Idee aufkam. In welcher Form wurden denn Eltern da eigentlich benachteiligt?
Ja, oh Gott, ich muss mich da nochmal dran erinnern. Das ist so, ich habe das versucht, ganz schnell zu verdrängen, diese Zeit. Ich glaube, wie so viele, die wahrscheinlich gerade zuhören. Das war ja echt der totale Wahnsinn, was wir da alle erlebt haben. Aber ich merke auch tatsächlich jetzt immer noch, dass die Auswirkungen natürlich nach dieser Schockstarre, die wir alle hatten, häufig sind, dass jetzt die wirtschaftlichen Folgen viele Unternehmen zum Beispiel dazu zwingen, sich umzustrukturieren. Und das kann natürlich auch sinnhaft sein, ne? Oder Personalabbau kann notwendig sein. Das hat ja auch natürlich Unternehmen betroffen. Aber dann ist es dann häufig so, was ich beobachte, dass beim Stellenabbau plötzlich Eltern in der Elternzeit wie selbstverständlich mit reingenommen werden. Und das finde ich zum Beispiel schwierig. Also sowas beobachte ich schon sehr oft oder merke das jetzt auch bei Beratungsanfragen, ne? Dass es dann heißt, es wird umstrukturiert, der Job ist weggefallen und das muss man sich dann doch nochmal ganz genauer angucken. Und dieses Augen aus dem Sinn ist natürlich auch durch das ganze Homeoffice und
ja,
also auch so gut es einerseits ja auch ist, wobei ich da auch immer vorsichtig bin, das zu positiv zu sehen. Es hat Vorteile, aber es hat auch, man muss da schon auch mal kritisch drauf gucken, und für den Wiedereinstieg war das für viele natürlich schon auch eine Katastrophe, weil du einfach, es sehr schwer war, wieder einzusteigen, ne? Also es ist alles irgendwo ja, nicht wirklich in der Präsenz oder passiert. Und das,
ja, vor allem,
das
weil die Kinderbetreuung ja weggefallen ist.
Genau, und das ist natürlich auch ein absolut nachvollziehbarer Grund. Ist ja klar, wir mussten ja auch zu Hause sein und uns um die Kinder kümmern und die Kinder beschulen. Mhm. Das war ja nicht so einfach. Und in dem Zusammenhang gab es natürlich auch viele tragische Dinge, die da passiert sind. Ne? Also, dass Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen da nicht viel Verständnis hatten oder dass man dann gezwungen wurde, irgendwelche Dinge zu tun und dann einfach nur noch die Kinder vor den Fernseher gesetzt hat und auch wenig Verständnis mit Kindkranktagen, geschlossenen Kitas und was da noch alles kam. Also da gab es natürlich auch schon unschöne Szenen, die den einen oder anderen den Job gekostet haben, ja.
Hm, ja, genau. Wo steht ihr da jetzt gerade mit der Petition?
Ja, also wir haben Ende Juni die 50.000 Unterschriften zusammen gehabt. Das war so, ist so eine wichtige Zahl gewesen, weil es dann ein Massenquorum ist und man ab diesem Level natürlich nochmal in einer anderen Form ernst genommen wird. Wir haben das ja über Open Petition gemacht. Dort sind jetzt alle Abgeordneten des Bundestages aufgefordert worden, dazu Stellung zu nehmen, was sehr spannend ist. Und wir waren ja auch bei der Justizministerin und auch Familienministerin, Frau Lamprecht. Das war auch sehr spannend und zumindest konnten wir das jetzt mal auch ganz, ganz oben platzieren. Aber jetzt müssen wir natürlich dranbleiben und auch schauen, was ist in der nächsten Legislaturperiode passiert. Ja. Und ja, das war alles sehr anstrengend, aber wir haben noch sehr viel vor und konnten jetzt über die Sommerferien Gott sei Dank ein bisschen Luft holen. Ja, ja. Das war dringend erforderlich.
Ja, super. Da wünsche ich euch wirklich ganz, ganz, ganz viel Erfolg
mit der
Petition. Jetzt noch meine Frage. Wenn ich denn das Gefühl habe, ich werde als Elternteil von meinem Arbeitgeber nicht gerecht behandelt, was kann ich da tun? Wo kann ich mich beraten lassen?
Ja, also natürlich empfehle ich immer, immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, sich natürlich über Entwicklungen, rechtliche Entwicklungen zu informieren. Da kann man natürlich gerne immer mal auf meiner Seite Smart Mama ein bisschen stöbern. Da ist ja ganz viel zusammengetragen worden. Ich schreibe den Blog ja schon seit 2013. Und die Seiten des Familienministeriums finde ich auch inzwischen sehr gut gemacht. Also die, wenn ich überlege, wie die so vor 10, 12 Jahren aussahen, naja, also inzwischen finde ich die wirklich, also sind sehr gut geworden. Es gibt den Elterngeldrechner, es gibt verschiedene Tools, die man nutzen kann. Und es gibt natürlich auch verschiedene Vereine und Stiftungen, über die man sich auch kostenfrei über rechtliche Angebote oder Beratungsangebote informieren kann.
Hast du da gerade mal ein Beispiel im Kopf?
Ja, also ich habe ein konkretes Beispiel, das zum Beispiel gibt es, die heißen Cobra, die sitzen in Berlin. Mhm. Ich kann dir auch gerne nochmal den Link schicken.
Gerne, dann hinterlegen
also,
wir den.
Ja, also die, mit denen habe ich auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet, die machen sowas. Fällt mir gerade so spontan ein und ich glaube auch sowas wie Pro Familia oder so, die machen sowas auch, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Und natürlich jetzt, wenn es dann wirklich richtig hart auf hart kommt, und das werden diese Vereinigungen natürlich auch tun, ist dann, dass man möglicherweise dann doch auch anwaltliche Hilfe braucht, und da würde ich natürlich einfach schauen, dass man sich jemanden sucht, der ein bisschen Schwerpunkt im Arbeitsrecht hat, wenn es arbeitsrechtliche Fragen sind. Mhm. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man merkt, naja, das Arbeitsverhältnis ist so ein bisschen belastet, da rate ich auch immer dazu, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, dass man sich das dann auch leisten kann. Ne? Weil ja, das ist oftmals dann, ja, also es gibt auch Fälle, bei denen ich es also einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht, was ich dann immer sehr traurig finde. Ne? Ja. Und wenn man einen Rechtsschutz hätte, dann würde das Sinn machen. Ne?
Aha.
Also das ist nur noch so ein kleiner Tipp, was ich häufig bemerke bei meiner Beratung auch.
Mhm. So, jetzt sag doch mal, wo man dich findet und euch.
Ja, also genau, ja, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Kanäle. Die Webseite smart-mama.de hatte ich schon angesprochen. Ja, aktuelle Sachen und auch so ein bisschen Einblicke in meine Arbeiten, was ich mache, findet man bei Instagram und unter Sandra Maria Runge. Und wer sich nochmal näher zum Thema Elternbenachteiligung informieren möchte, der kann tatsächlich mal bei auf unserer Webseite proparentsinitiative.de sich informieren. Da findet man auch ein Eckpunktepapier und man kann sich auch mal anschauen, wer das schon alles unterstützt. Und wir haben natürlich mit ProParents auch einen eigenen Instagram-Kanal und da gibt es auch immer wieder was Neues zu lesen.
Ja, super schön, ganz, ganz spannend. Dann vielen Dank für die ganzen hilfreichen Tipps und weiterhin ganz viel Erfolg da im Kampf für die Eltern.
Ja, danke dir, liebe Sarah. Vielen Dank.
Danke, mach's gut.
Ja, tschüss, danke.
Ciao.
So, und für alle, die sich noch mehr für das Thema zurück in den Beruf nach der Elternzeit interessieren, habe ich einen spannenden Podcast anzukündigen für in 2 Wochen, nämlich am 15. September. Da spreche ich mit Berufungscoach Katrin Neiss. Sie hilft Eltern in der Elternzeit, ihre Berufung zu finden, reinzuspüren, ob der alte Beruf oder der alte Job noch stimmig ist oder ob sie vielleicht einen neuen Schritt wagen wollen, vielleicht den Schritt in die Selbstständigkeit. Also ganz spannende Themen. Hört unbedingt wieder rein am 15. September. Ich freue mich auf euch. Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.